Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialgestaltung, der Podcast. In dieser Folge stellen wir Ihnen die Ergebnisse des 6. Trendbarometers der Sozial- und Gesundheitswirtschaft vor. Für das 6. Trendbarometer hat die Sozialgestaltung im Auftrag der Sozialbank im Zeitraum vom 18. März bis 17. April 2025 rund 2300 Geschäftsführende aus Einrichtungen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft befragt. Im Mittelpunkt standen Einschätzungen zur aktuellen wirtschaftlichen Lage, zu Investitionsschwerpunkten, zur Personalsituation sowie zum Thema Nachhaltigkeit. Darüber hinaus wurden auch Aspekte rund um Finanzdienstleistungen und Entwicklungen auf dem Transaktionsmarkt untersucht. Die Ergebnisse dieser umfangreichen Studie möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Herzlich willkommen Markus Sobotke und Lisa Scharf, beide tätig im Research-Team der Sozialgestaltung und verantwortlich für die Durchführung der Studie. Willkommen.
Hallo Daniela.
Danke für die Einladung, Daniela.
Ja, ich freue mich, denn wir machen das bereits zum dritten Mal gemeinsam und wir sind ziemlich genau vor einem Jahr mit diesem Podcast gestartet und unsere allererste Folge war auch die Präsentation der Ergebnisse des 4. Trendbarometers. Von daher finde ich schön, dass wir diese Tradition gemeinsam fortsetzen. Bevor wir in die Ergebnisvorstellung einsteigen, zunächst einmal eine übergeordnete Frage an dich, Markus. Welche Ziele verfolgt die Sozialgestaltung denn mit dem Trendbarometer?
Das Trendbarometer, mittlerweile in der 6. Auflage erschienen, zweimal im Jahr führen wir diese Umfrage durch, spielt, und das war auch unsere ursprüngliche Idee und Intention, mittlerweile eine zentrale Rolle, um die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen in der sozialen Gesundheitswirtschaft branchenübergreifend zu analysieren. Also es gibt vergleichbare Umfragen, branchenspezifisch, aber branchenübergreifend bietet unser Trendbarometer. Und als Trendstudie zeigt es auf, wie eben politische und gesellschaftliche Spannungen, Kostensteigerungen, auf der Gegenseite die Refinanzierungsdefizite, natürlich das große Thema Fachkräftemangel, aber auch eine volatile Regulatorik in den Branchen prägend sind und wie sich hier die Auswirkungen vor allen Dingen auf die Wirtschaftlichkeit der Einrichtungen und Dienste auswirken. Und die Ergebnisse fließen mittlerweile auch direkt in politische Diskussionen ein und auch in Diskussionen und Zusammenkünfte der Entscheidungsgremien von sozialen Organisationen.
Danke, Markus, dass du uns erstmal so einen Überblick gegeben hast. Lisa, wie stellt sich denn die wirtschaftliche Situation der Sozialunternehmen im Vergleich zur vorherigen Umfrage jetzt dar?
Ja, es zeigt sich tatsächlich, dass wir ein sehr uneinheitliches Stimmungsbild haben. Während einige Betreiber vorsichtig optimistisch sind, sieht man deutlich, dass bei anderen Betreibern wiederum die Sorge über die wirtschaftliche Lage wächst. Das zeigt sich in den Ergebnissen, in dem der Anteil der Betreiber die wirtschaftliche Lage insgesamt als gut bezeichnen würden, um 18 Prozentpunkte gestiegen ist, während aber gleichzeitig auch der Anteil der Betreiber, die die wirtschaftliche Lage als etwas angespannt bezeichnen, um 7 Prozentpunkte gestiegen ist. Und das heißt, die Branche steht hier letztendlich vor einer Marktbereinigung oder befindet sich schon in einer Marktbereinigung, die natürlich auch zu Unsicherheiten führt. Und diese Unsicherheiten wiederum haben auch Einfluss auf den Ausbau sowie letztendlich auch die notwendige Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle. Das werden die späteren Ergebnisse noch zeigen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden.
Was sind denn die Gründe für die Verbesserung oder die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage?
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, in Freitextantworten Gründe für ihre Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage mitzuteilen. Und das schauen wir uns dann natürlich auch an. Und diesmal ist es so, dass Befragte zu einer guten oder neutralen Einschätzung für das eigene Unternehmen gekommen sind, als Grund dafür unter anderem gute Nachverhandlungen mit den Kostenträgern angegeben haben. Also zumindest für einen Teil der Anbieter scheint sich hier also etwas zu bewegen. Insgesamt ein erfreuliches Ergebnis. Weitere Gründe für eine auskömmliche Wirtschaftlichkeit sind eine stabile Personalsituation, eine solide Planung und realistische Umsatzerwartungen, die im Vergleich zur Vergangenheit an die Realität angepasst wurden, eine gute Belegung und nicht zuletzt ein fähiges Management. Tja, bei den Angaben zu einer soliden Personalsituation und einer guten Belegung ist natürlich auch ein Stück weit zu hinterfragen, ob dies nicht schon das Ergebnis einer Marktbereinigung ist. Wir haben ja in den letzten Jahren vor allen Dingen im Pflege- und Krankenhaussektor viele Insolvenzen gesehen. Zwar geht nicht jedes Unternehmen, das Insolvenz anmeldet, auch wirklich vom Netz. Dennoch werden sich auf lokaler und regionaler Ebene zum Teil durchaus Versorgungskapazitäten auch verringert haben. Und die Nachfrage sowie auch die Personalressourcen müssen sich ja dann auf oder können sich auf die verbliebenen Angebote verteilen. Das wäre eine Entwicklung, die einerseits gut ist für die wirtschaftliche Situation der verbliebenen Anbieter. Die Kehrseite in der Medaille ist natürlich, dass es möglicherweise Nachteile für die Versorgungslage gibt. Schauen wir nun auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die eine angespannte wirtschaftliche Lage angegeben haben. Diese führen unter anderem Engpässe bei Mitarbeitenden als Gründe an, wodurch sich die Belegung und die Leistungserbringung erschwert darstellen. Und dies bei gleichzeitig wachsenden Fixkosten. Weitere Gründe für eine angespannte Lage sind fehlende Mittel bei Kommunen und beim Staat für die konkreten sozialen Belange sowie pauschale Erhöhungen der Vergütungen, die die Kostensteigerungen nicht abbilden. Da sich die Sachkosteninflation ja mittlerweile abgeschwächt hat, ist wohl hier insbesondere eine unzureichende Kompensation für teils erheblich gestiegene Personalkosten gemeint. Von den teilnehmenden Krankenhäusern wird angemahnt, dass die Krankenhausreform und auch die neue Krankenhausplanung sowie fehlende investive Mittel von Bund und Ländern auf unzureichende eigene Rücklagen treffen. Also wir haben hier im Krankenhaussektor massive Umbrüche in den Rahmenbedingungen, die wiederum bei vielen Kliniken erhebliche Investitionsbedarfe auslösen, aber eine unzureichende Finanzierungsbasis. Also das die Einschätzung aus dem Krankenhaussektor. Weiterer Aspekt, der als Grund für die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage angegeben wurde, ist der politische Diskurs gegen Migranten, der sich in der Praxis offensichtlich ganz konkret schon negativ auf das unternehmerische Klima auswirkt. Also hier ein Punkt, ein neuer Aspekt in unserer Abfrage, der äußerst kritisch zu bewerten ist.
Was bedeutet das für die Erwartungen beim Jahresabschluss bzw. bei der Liquidität?
Ja, fast jede zweite Einrichtung schrieb 2024 rote Zahlen. Und ähnlich sieht es auch für 2025 aus. Hier geben 44% der Einrichtungen an, wahrscheinlich ein Jahresdefizit am Ende des Jahres 2025 zu erwirtschaften. Das heißt, wir haben hier einen anhaltenden, negativen Trend. Und das Ganze erschwert natürlich auch zum einen die Investitionen, die notwendig sind, zum Beispiel in Digitalisierung, in Nachhaltigkeit, in Personal oder in die Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle. Und dieser negative Trend wird letztendlich auch noch schwieriger, weil die Einrichtungen, Markus hat eben schon die Krankenhausreform angesprochen, vor gravierenden Umbrüchen stehen, ausgelöst durch gesetzliche Reformprozesse, die Investitionen eigentlich notwendig machen würden.
Danke, Lisa. Wie ist denn der aktuelle Stand der Vergütungsverhandlungen mit den Kostenträgern? Markus, kannst du da was zu sagen?
Ja, von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben 59%, also knapp 60%, bei der entsprechenden Frage angegeben, dass sie für das laufende Jahr 2025 bereits eine Steigerung des jeweiligen Vergütungssatzes verhandeln konnten. Das ist erstmal ein erfreuliches Ergebnis. Allerdings geben von diesen Personen, also die eine Steigerung realisieren konnten, von diesen Teilnehmern geben 42% an, dass sie nur Vergütungssteigerungen von unter 4% verhandeln konnten. Bei 25% der entsprechenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es eine Steigerung von 4 bis unter 6% und bei einem Drittel sind es mehr als 6%. Somit liegt ein Großteil der Vergütungssteigerungen offensichtlich in einem Bereich, der insbesondere vor dem Hintergrund der teils erheblichen Tariflohnsteigerungen als unzureichend einzuschätzen ist. Die 41% der Befragten, die noch kein Verhandlungsergebnis erzielt haben, sind insgesamt etwas pessimistischer hinsichtlich der erwarteten Aufschläge. Nur 18% rechnen mit einer Erhöhung der Vergütung von mehr als 6%. Und 6% der Befragten rechnen sogar damit, dass sie keinerlei Steigerung in den Vergütungsverhandlungen realisieren können.
Was würdest du denn sagen, sind die drei größten Herausforderungen für die wirtschaftliche Situation der Geschäftsfelder in den kommenden 12 Monaten?
Ja, das ist auch eine Frage, die zum festen Bestand des Trendbarometers zählt. Die drei größten Herausforderungen sind erneut der Fachkräftemangel, die Verhandlungen mit den Kostenträgern und die Lohnkostensteigerungen. Das ist eigentlich ein stabiles Stimmungsbild. Es gibt hier kleinere Verschiebungen von Umfrage zu Umfrage, aber das sind die drei größten Herausforderungen nach wie vor. Neben diesen Top-3-Herausforderungen drohen Liquiditätsengpässe und strategische Unsicherheiten, den Geschäftsbetrieb lahmzulegen. Für doch erhebliche 31% der Befragten gehört die Liquiditätssicherung zu den größten Herausforderungen. Und die strategische Unsicherheit aufgrund gesetzlicher Reformen, eventuell ja auch ausbleibender Reformen, ist für 21% der Befragten ein maßgeblicher Belastungsfaktor.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten, bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/bildung. Campus. Wir freuen uns auf Sie. Welches sind denn auf der Gesamtunternehmensebene die wesentlichen Investitionsfelder im Jahr 2024? Gab es darüber auch Aussagen, Lisa?
Ja, nach wie vor sind auf Gesamtunternehmensebene die Themen Personal und Digitalisierung die Investitionsfelder, die am meisten im Fokus stehen. 62% der Befragten geben an, dass sie in den Personalbereich investieren wollen und 60% berichten von Investitionen in den Digitalisierungsbereich. Verglichen mit der 5. Befragung zeigt sich allerdings eindeutig, dass die zwei Themen Personal und Digitalisierung dennoch etwas in den Hintergrund rücken zugunsten der Nachhaltigkeit. Verglichen mit der vorherigen Befragung gibt ein deutlich größerer Anteil der Befragten an, in den Bereich der Nachhaltigkeit investieren zu wollen. Aufgrund fehlender Refinanzierungsgrundlagen seitens der Kostenträger und auch starken bürokratischen Hürden bei der Inanspruchnahme von Förderprogrammen müssen diese Investitionen in der Praxis häufig aus Eigenmitteln gestemmt werden. Und so erklärt sich auch, dass infolgedessen nicht alle wichtigen Investitionsfelder gleichzeitig angegangen werden können, sondern hier priorisiert werden muss. Und dass es bedeutet, wenn Sozialunternehmen sich auf die Nachhaltigkeit konzentrieren, dann andere wichtige Investitionsfelder wie Digitalisierung und Personal zwangsläufig in den Hintergrund rücken. Und das ist also schwierig, denn wir haben bereits gehört, dass Themen wie der Personalmangel nach wie vor eine wesentliche Herausforderung für die meisten Sozialunternehmen ist.
Also bedeutet das nicht, dass sich die Personalsituation in den Einrichtungen entspannt hat? Oder wie könnte man die Ergebnisse interpretieren?
Nein, keinesfalls. Das ist ganz, ganz wichtig, die Ergebnisse hier nicht falsch zu interpretieren. Wir haben auch abgefragt im 6. Trendbarometer, inwiefern oder ob Personalmangel in den letzten 12 Monaten zur Verringerung der Aufnahmekapazitäten geführt hat. Und hier geben rund die Hälfte der Einrichtungen an, dass zwischen März 2024 und März 2025 eben durchaus eine personalbedingte Reduktion der Aufnahmekapazitäten stattgefunden hat. Und natürlich bedeutet das in Folge auch, dass die Einrichtungen Einnahmeverluste hatten, weil die vorhandenen Kapazitäten eben nicht belegt werden konnten und dadurch letztendlich auch keine Einnahmen generiert werden konnten. Markus hatte schon angedeutet, dass die Sozial- und Gesundheitsunternehmen aber durchaus mit steigenden Kosten, zum Beispiel durch steigende Löhne, konfrontiert waren. Und demgegenüber stehen dann also sinkende Einnahmen, zum Beispiel aus einer Minderbelegung. Und das wiederum führt natürlich in Folge dann auch zu den negativen Erwartungen in den Jahresergebnissen, die wir ja bereits schon angesprochen hatten. In Folge kann man eigentlich nur sagen, dass wir ja im Bereich der Personal eigentlich einen wirklich ernst gemeinten und konsequenten Bürokratieabbau brauchen und die Einrichtungen eine spürbare Erleichterung erfahren müssen, zum Beispiel indem ihnen der Zugang zu Personalreserven wie zum Beispiel zur Integration ausländischer Fachkräfte erleichtert wird.
Lisa, du hast ja erwähnt, dass verstärkt in den Bereich Nachhaltigkeit investiert wurde. Mich würde interessieren, welche konkreten Maßnahmen wurden in den Organisationen denn umgesetzt oder angestoßen?
Ja, die größte Bedeutung haben hier Schulungen für Mitarbeitende. 52% der Befragten geben an, in entsprechende Qualifizierungen investiert zu haben. Es setzt sich also die Erkenntnis durch, dass die Belegschaft mitgenommen werden muss, um entsprechende Erfolge bei der nachhaltigen Ausrichtung der Geschäftstätigkeiten zu erzielen. 43% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben spezielle interne Kontrollsysteme implementiert und 35% der Befragten haben sich bereits mit dem wichtigen Thema der Wesentlichkeitsanalyse auseinandergesetzt. Weitere Maßnahmen sind in absteigender Relevanz eine Klimabilanzierung bzw. die Messung des CO2-Fußabdrucks, die Erfassung von ESG-Daten, die Implementierung eines Energiemanagementsystems und einer Nachhaltigkeitsstrategie. Bei der Nachhaltigkeitsstrategie haben nur 16% der Befragten entsprechend geantwortet, dass eine solche Strategie schon implementiert wurde. Das ist natürlich äußerst kritisch zu bewerten, denn ohne eine ganzheitliche Strategie bleiben die anderen Maßnahmen nur Stückwerk. Es ist insofern zu hoffen, dass es hier noch zu Fortschritten kommt.
Planen denn die Einrichtungsträger auch konkrete Schritte in Richtung ökologischer Nachhaltigkeit in 2025?
Ja, auch im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit sind die Sozialunternehmen engagiert. 70% haben im Jahr 2025 Energieeffizienzmaßnahmen geplant und weitere 57% möchten die Gebäudetechnik zugunsten der ökologischen Nachhaltigkeit verbessern. Ungefähr 40% haben zusätzlich auch noch die Umstellung der Fahrzeugflotte auf nachhaltige Verkehrsmittel geplant, zum Beispiel auf Elektroautos.
Wo wünschen sich die Unternehmen denn Unterstützung, wenn es um die Implementierung von Nachhaltigkeit geht?
Hier liefert das Trendbarometer zwei zentrale Erkenntnisse. 88% der Befragten bemängeln fehlende Refinanzierungsmöglichkeiten für ihre Nachhaltigkeitsinvestitionen. Das ist also weiterhin eine große Baustelle mit einem hohen Handlungsdruck für die Politik. Jetzt gibt es ja bereits verschiedene Förderprogramme für die Nachhaltigkeitsmaßnahmen, auch von Sozial- und Gesundheitsunternehmen. Auf unserer Website steht eine Zusammenstellung der Programme auf Bundes- und Länderebene zum Download bereit. Die Ergebnisse unserer Umfrage sollten in dem Zusammenhang aber auch wachrütteln. Denn 41% der Befragten sehen bei Fördermitteln zum Thema Nachhaltigkeit intensiven Beratungsbedarf. Dies werten wir als ein klares Zeichen dafür, dass die Förderlandschaft zu komplex und schwer zugänglich gestaltet ist.
Welche Erkenntnisse liefert denn das Trendbarometer bezüglich der Entwicklungen auf dem Transaktionsmarkt?
Ja, im ersten Quartal 2025 wurde der Transaktionsmarkt im Sozial- und Gesundheitswesen durch große Portfolioübernahmen befeuert. Dennoch zeigt unser Trendbarometer ganz deutlich, dass es eine Zurückhaltung bei betrieblichen Übernahmen oder auch bei Immobilientransaktionen gibt. Der Anteil der Befragten, die zwischen Oktober 2024 und April 2025 keine Ankäufe oder Übernahmen geplant hatten, ist um 15% gestiegen, von 40% auf 55%. Das ist durchaus ein Anzeichen dafür, dass es eben an einem Angebot an kurzfristig fertiggestellten Neubauimmobilien oder aber Bestandsimmobilien mit Entwicklungspotenzial mangelt. Hierfür bräuchte es eben umfangreiche Investitionen.
Und welche Finanzierungsparameter sind den Einrichtungsträgern bei der Auswahl eines Immobilienfinanzierungsangebots dann besonders wichtig? Gibt es da Aussagen zu?
Auch das haben wir abgefragt im Trendbarometer. Für 85% der Befragten sind niedrige Zinskonditionen ein entscheidender Aspekt. Das ist natürlich kein überraschendes Ergebnis. Überraschend ist vielmehr, dass der Anteil nicht noch höher liegt. Die Frage ist, wie diese Erwartungen erfüllt werden können zu den historisch niedrigen Zinsen, die wir bis Mitte 2022 gesehen haben. Werden wir definitiv nicht mehr zurückkommen. Wir haben ein stabiles Zinsniveau aktuell, im langen historischen Vergleich auch eher niedrig, sodass noch weitere Anstiege durchaus kommen können, auch in den nächsten Jahren, abhängig von der Inflationsentwicklung. Insofern ist diese Aussage oder der Wunsch nach einer niedrigen Zinskondition immer relativ zu bewerten. Was den Teilnehmern und Teilnehmern noch wichtig ist, sind lange Zinsfestschreibungen. Das sind über 50% der Befragten, die hier drauf Wert legen. Eine umfangreiche Beratung zu Fördermitteln und deren Einsatzmöglichkeiten immer noch von 34%. Maßgeblich, das ist auch etwas, was wir selbst in unserer Beratungstätigkeit auch antizipieren und hier auch den Bedarf auch seit Jahren schon auf konstant hohem Niveau sehen. Weitere Aspekte, hoher Finanzierungsauslauf und eine lange bereitstellungszinsfreie Zeit, auch das wichtige Aspekte für die Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer.
Welche Rolle spielen denn alternative Finanzierungsdienstleistungen wie Factoring bei der Qualitätssicherung der Einrichtungen?
Ja, aktuell spielen alternative Finanzierungsdienstleistungen wie das Factoring bei 63% der Befragten noch keine Bedeutung. Hier sehen wir, dass es eben noch Verbesserungspotenziale im Liquiditätsmanagement gibt. Denn wie Markus vorher schon richtig genannt hatte, geben durchaus eine Vielzahl der Betreiber an, dass es Schwierigkeiten bei der Liquiditätssicherung gibt. Hier sind natürlich alternative Finanzierungsdienstleistungen wie das Factoring eine gute Möglichkeit, um sich kurzfristig liquide Mittel zugänglich zu machen.
Markus, Lisa, ihr habt schon viele Fragen beantwortet. Zum Abschluss, welches Gesamtfazit kann man aus dem aktuellen Befragungsergebnis ziehen?
Als Gesamtfazit lässt sich sagen, dass die Lage am Markt derzeit einfach sehr heterogen ist. Einige Betreiber haben sich gut mit den aktuellen Herausforderungen arrangiert, während bei anderen Betreibern die Sorge zunimmt, dass sich die wirtschaftliche Lage weiter verschlechtern könnte. Herausforderungen, bei denen die Betreiber stehen, sind eben Personalmangel, Liquiditätsengpässe, aber eben auch politische Unsicherheiten. Und diese Unsicherheiten wirken sich eben auch unmittelbar auf die Investitionsentscheidungen aus. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass der notwendige Aus- und Umbau von Bestandsimmobilien sowie die Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen vielerorts aufgeschoben werden. Daraus lässt sich auch ableiten, dass die neue Regierung aus CDU, CSU sowie SPD in der Verantwortung steht, rasch verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen, um für die Betreiber Planungssicherheit zu gewährleisten. Zentrale gesellschaftliche Herausforderungen wie Rente, Pflege oder Gesundheit dulden eben keinen Aufschub und wir brauchen hier ein entschlossenes politisches Handeln.
Ein sehr guter Abschlusssatz, Lisa. Vielen Dank. Markus und Lisa, wir sind am Ende unserer Podcast-Folge. Vielen Dank, dass ihr uns die Ergebnisse des 6. Trendbarometers der Sozial- und Gesundheitswirtschaft hier einmal vorgestellt habt und eingeordnet habt. Den Link zum kostenlosen Download der gesamten Studienergebnisse finden Sie wie gewohnt auf unserer Homepage www.sozialgestaltung.de im Bereich Wissen und natürlich auch hier in den Shownotes unseres Podcasts. Vielen Dank an Lisa und Markus und bis zum nächsten Trendbarometer.
Tschüss Daniela, bis zum nächsten Mal.
Tschüss Daniela, nochmal vielen Dank für die Einladung.
Gerne, tschüss.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.